ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Und ich begrüße Andreas Gebhardt. Schönen guten Morgen.
Jens, guten Morgen. Schön, hier zu sein.
Danke, dass du da bist. Du bist Mitgründer der Republika, ein Festival für die digitale Gesellschaft, das es seit fast 20 Jahren gibt. Wenn du eine Schulnote vergeben müsstest, wie digital ist unsere Gesellschaft?
Naja, digital ist sicherlich bei 1 bis 2, aber du willst vielleicht darauf hinaus, wie gut wir sind. Mhm. Und da würde ich sagen, versetzungsgefährdet derzeit, und da müssen wir ran.
Was 2007 als Blogger-Treffen begann, das wird mittlerweile auch Europas größte Digitalmesse genannt, die Republika. Und mit Andreas Gebhardt ist ein Mitgründer zu Gast in SWRs Leute, und bei Digitalmesse, da zuckst du schon so ein bisschen zusammen, weil du bevorzugst eher die Bezeichnung Digitalfestival. Was macht den Unterschied für dich aus?
Ja, Republika ist ein Festival für die digitale Gesellschaft, und wir versuchen, alle Facetten der Gesellschaft abzubilden, und die sind natürlich kein klassisches Messesetup gewöhnt. Also bei Messe denke ich halt an eher kühle Stände, Oktanorm, alles so ein bisschen bemüht, und bei uns ist es eher andersrum. Wir setzen großen Wert auf Aufenthaltsqualität. Mhm. Wir wollen, dass Leute sich wohlfühlen und auch sicher. Wir haben Code of Conduct, wie man sich verhalten soll. Das heißt also, es ist ein Festival, und trotzdem ist es riesengroß und so eine große Masse an Leuten. Also wir haben knapp 30.000 Besucher an 3 Tagen. Dafür brauchen wir halt ein gutes Setup, dass auch alle Bock haben, da zu sein, genau wie wir als Veranstalterin.
Wie schwer ist das, genau dieses Setup dann zu finden, dass es viele Leute anspricht?
Ich glaube, es hängt ganz stark damit zusammen, dass wir das halt schon sehr, sehr lange machen und uns jedes Jahr die Mühe bereiten, die eigentlich keine Mühe ist, sondern auch der Spaß an der Sache, dass wir uns die Herausforderung stellen, eine Veranstaltung zu machen, auf die wir auch selber gehen würden. Also ein Setup zu machen, was uns selber überzeugt. Und ob das dann immer gelingt, das müssen andere bewerten, aber es ist nicht Dienst nach Vorschrift und immer was Gleiches, sondern immer was Neues, und es setzt uns vor Herausforderungen, gerade wenn man auch als Veranstalterin guckt, dass man sehr nachhaltig auch produzieren will, und dann immer was Neues machen will. Wir wollen natürlich nicht immer alle Sachen wegschmeißen. Das heißt, wir haben halt so ein System, wie man die Veranstaltung ausstattet, was wir auch wiederverwenden und so. Und das dann mit immer neuen Ideen zu koppeln, ist halt eine spannende Aufgabe für unser Team, was das ganze Jahr damit beschäftigt ist, das Ganze vorzubereiten.
Ihr seid 3 Gründer?
4, ja.
4, ja. Entschuldige bitte. Und ich habe eben schon gesagt, 2007 ging das los. Was war denn so die Initialzündung für euch? Warum habt ihr gesagt, wir starten mal?
Ja, die Zeit war ja eine andere, 2007. Da gab's halt, kam gerade das iPhone raus, Twitter gab es noch nicht. Gibt es ja jetzt wieder nicht mehr. Mhm. Aber so eine Zeit halt, wo es ganz anders lief im Internet. Leute, die sich da intensiv geäußert haben, haben gebloggt. Es wurde halt eben ins Internet geschrieben, und die Idee von Markus Beckedahl und Johnny Häusler, 2 von den Mitgründerinnen, war, ein Treffen zu machen von den deutschsprachigen Leuten, die ins Internet schreiben. Und wie das dann so ist, man hat die Idee und dann setzt man einen Termin und dann schiebt man das vielleicht dann nochmal ein bisschen nach vorne und dann sagt man, oh, jetzt ist es schon in 6 Wochen, jetzt müssen wir, verschieben wir es noch ein halbes Jahr und so, wie das beim ersten Mal so ist. Und ja, ich habe dann irgendwann mal, haben wir dann zusammen entschieden, ich habe dann gesagt, jetzt müssen wir es aber machen. Und das war dann im April 2007 und war dann ein Riesenerfolg. Also eben, dass halt die Leute sich in den Armen lagen und gesagt haben, ich lese deinen Blog schon so lange, toll, dass ich dich endlich mal persönlich kennenlerne. Und es war wirklich ein, Moment, an den sich viele heute auch noch erinnern, und man merkte sofort, das muss man wieder machen. Und so ist halt, es ist nicht nur eine coole Geschichte, wie das halt zustande gekommen ist, sondern es hatte tatsächlich wirklich Substanz, weil es waren damals schon die Leute, die sich mit dem Internet auseinandergesetzt haben. Es waren damals hauptsächlich Männer, also wirklich 2/3 oder so, und das haben wir aber hingekriegt jetzt über die vielen Jahre, dass wir schon einige Jahre mehr Frauen als Männer auf den Bühnen haben. Und das ist für die digitale Welt auch was es bei vielen Events und Konferenzen so nicht gibt.
Hat dich die Akzeptanz gleich schon von Beginn an überrascht für dieses Festival?
Oh, überrascht. Wir waren auf jeden Fall erleichtert und happy, weil das, wenn man was Neues auf die Beine stellt, dann ist natürlich nie klar, kommen da Leute oder wie finden die das? Und da war es irgendwie klar, dass halt, das war zum richtigen Zeitpunkt die richtige Maßnahme. Und das passiert ja auch nicht so oft im Leben, dass man das halt so miteinander matcht. Und das war so ein Moment, wo man so gemerkt hat, das ist wichtig, richtig und relevant und hat sich ja über die Zeit jetzt auch sehr stark verändert. Es kam dann das Thema Social Media und bis wir zu dem Punkt gekommen sind, wo wir heute sind, über das Thema digitale Gesellschaft zu sprechen, da waren ja so einige Zwischenschritte, das ist ja auch schon 20 Jahre her.
Jetzt werden es Leute mit Andreas Gebhardt, Mitgründer des Digitalfestivals Republika. Veranstalter könnte ich dich ja dann auch nennen, aber du bist eigentlich klassisch Unternehmer?
Ja, wir haben seit vielen, vielen Jahren eine gar nicht so kleine Firma und ich sehe mich als Unternehmer und unternehme halt verschiedenste Dinge, unter anderem Republika. Ja.
Das ist eine GmbH, also ich meine, du hast schon deutlich gemacht, 30.000 Menschen waren letztes Jahr da, dieses Jahr werdet ihr wieder ausverkauft sein. Also es ist ja kein kleines Treffen, sondern das wird das ganze Jahr über vorbereitet.
Genau.
Wie viel Zeit geht da rein?
Ja, das ist für ungefähr ein Dutzend Personen sind im Kernteam und die arbeiten schon das ganze Jahr daran. Also das Programm wird ja schon ab Herbst vorbereitet, man guckt, welche Themen spielen eine Rolle, dann sucht man ein Motto aus und also es ist wirklich eine Fulltime-Aufgabe für ganz viele Leute. Und die Idee dahinter ist ja, dass wir eine Kontinuität brauchen. Wir haben beispielsweise auch über die Corona-Pandemie den Großteil des Teams halten können, was für die Veranstaltungsbranche auch eine ganz wichtige Geschichte war, weil die hat sich ja sehr stark verändert über diese Jahre. Und da bin ich sehr froh, mit so einem tollen Team zusammenarbeiten zu können und auf das man sich halt 100% verlassen kann. Und an der Stelle natürlich auch nochmal echt tausend Dank. Und die bereiten jetzt gerade in Berlin die Show vor. Also das Physische, wir ziehen jetzt langsam da in die Location ein. Es geht ja nächsten Montag richtig los. Mhm. Und unterjährig machen wir halt nochmal so die eine oder andere Veranstaltung. Wir haben einen kleinen Ableger in Hamburg im Rahmen vom Reeperbahn-Festival und machen hier und da halt noch andere Veranstaltungen auch. Genau.
Warum ist für euch Berlin als Standort wichtig?
Na, einmal, weil wir da alle herkommen und da wohnen, aber vor allen Dingen wegen dem politischen Berlin. Dann wollen natürlich auch alle immer mal nach Berlin kommen. Viele haben Koffer in Berlin und was das Künstlerische und Intellektuelle angeht, ist es natürlich auch keine schlechte Adresse. Von daher war das nie eine Frage, wo das anders in Deutschland stattfinden kann. Und wir fühlen uns da sauwohl. Wir sind da direkt südlich vom Potsdamer Platz in der Station. Und haben da tolle Hallen. Man muss sich das ja so vorstellen, das ist ein alter Teil vom ehemaligen Anhalter Bahnhof, der im Zweiten Weltkrieg ausgebombt worden ist. Und da sind halt eben alte, große Flächen, riesige Hallen, unterschiedliche Größe. Und wenn man da reintaucht, hat man halt so nicht ein klassisches Messegefühl, sondern man hat halt eine Location, wo man sich tatsächlich mit dem Thema digitale Welt beschäftigen kann und wo durch unsere Arbeit an der Aufenthaltsqualität und vor allen Dingen an den über 1000 Sprecherinnen und Sprechern, die ihre Themen bei uns vorstellen, auf kleinen Bühnen, auf großen Bühnen, in Workshop, im Offstage-Programm, also in unterschiedlichen Formaten, hat man die Möglichkeit, in einer ganz speziellen Atmosphäre sich aufzuschlauen und andere Leute kennenzulernen oder alte Bekannte wiederzutreffen. Und das macht es so sehr einzigartig und deswegen sprechen wir von einem Festival, weil man hat einfach, also wir haben Bock als Team und die Leute haben Bock, die da sind, weil es einfach ein Hoffnungsort ist, ja, also in so sehr dystopischen digitalen Zeiten und sehr unbequemen politischen Umfelden kommen zu uns die Leute, die halt Antworten haben oder die richtigen Fragen stellen und das ist für viele ganz wichtig und wird immer im Kalender stehen.
Wenn du die digitale Gesellschaft ansprichst, wie würdest du die, also was gehört da für dich alles zu?
Ist ein holistischer Ansatz, also eben wirklich die Gesellschaft insgesamt abzubilden, von den ganz Jungen bis zu den ganz Alten, das ist jetzt unser Motto in diesem Jahr, Generation X, Y, Z oder also XYZ, den Schwerpunkt da gesetzt in diesem Jahr, um zu schauen, wie die Mediennutzung und der Einfluss der digitalen Welt auf Menschen unterschiedlichen Alters wirkt und welche Tools die nutzen und wie Informationen auf die wirken, Desinformation, also das ganze Thema halt, was wir jetzt bei den Wahlen gehört haben, wie Leute beeinflusst werden in ihrer Wahrnehmung der Realität und aber insgesamt geht's natürlich vielschichtig. Es ist Politik, es ist Technologie, es ist Kultur, es ist Kunst, es ist das Soziale, ein ganz wichtiger Aspekt. Also wie kann ich teilhaben an einer digitalen Welt, also im besten Sinne eine digitale Gesellschaft. Und wir fühlen uns so ein bisschen als Ort für eine Dokumentation. Ich persönlich spreche immer gerne von einer Zeitgeist-Dokumentation, weil wir eben auch die ganzen Talks und die Inhalte, die wir haben, hinterher kostenlos zum Anschauen im Internet zur Verfügung stellen, sodass man also auch dran teilhaben kann, wenn man sich kein Ticket leisten konnte oder keine Zeit hatte. Genau, sondern man kann sich wirklich aufschlauen über den Zustand unserer digitalen Welt. Und als wir haben eben darüber gesprochen, vor knapp 20 Jahren angefangen haben, da war der Begriff digitale Gesellschaft noch gar nicht so im Sprachgebrauch. Da haben viele noch gedacht, ach, das Internet, das geht ja schon wieder weg. Mhm. Und dieser Einfluss, den haben wir halt wirklich sehr stark begleitet als Republika, also eben als ein Ort, wo die Diskurse, die damit zu tun haben, geprägt worden sind und wo halt heute auch ganz viele hinkommen, sei es Politiker, sei es Unternehmen, sei es Verbände, sei es Stiftungen, also eben ganz unterschiedliche Hintergründe, um über ihre Themen zu sprechen. Und es ist ein Seismograph für die Trends und die Themen, die gerade aktuell sind.
Von Montag bis Mittwoch nächste Woche läuft in Berlin die Republika. Der Mitgründer Andreas Gebhardt ist weiter zu Gast in SWR1 Leute. Das Motto dieses Jahr ist, du hattest es eben Generation XYZ genannt, dass die Jahrgänge halt 1960 bis 2010er so. Das klingt nach einer großen Zusammenführung, die geplant ist.
Ja, also ein Ansatzpunkt war ja so ein bisschen, dass es so verschiedene Zugänge gibt zur digitalen Welt, je nach Alter. Ja, also
weil wir alle unterschiedlich
und es bildet so ein bisschen die Besucherinnenstruktur ab bei uns, dass halt eben Leute, die ein bisschen älter sind, natürlich einen anderen Medienzugang haben, eine andere Mediennutzung haben, eine andere Erfahrung mit Medien haben als ganz junge Leute. Also bei uns kommen eben auch Leute ab 14 hin, also die halt mit der Schule dort einen Vormittag verbringen können oder halt auch aus privaten Gründen vorbeikommen. Und die treffen dann da auf Leute, die sind 50, 60 und da merken wir natürlich auch als Veranstalter, dass man Themen ganz unterschiedlich aufbereiten sollte und kann und vor allen Dingen aber auch, wenn man für sich in Anspruch nimmt, wie wir das machen, also ein Ort zu sein, wo die digitale Gesellschaft abgebildet wird, auch diese Personen zu Wort kommen müssen, sowohl junge als auch alte Perspektiven, ältere Perspektiven. Und da haben wir gesagt, das machen wir mal zum Motto. Aber man darf es jetzt auch nicht überbewerten. Wir nehmen so ein Motto, das ist halt immer so 10-20% der Themen, die wir bei uns auf der Veranstaltung haben. Das ist ein bisschen so ein roter Faden, der sich im Design widerspiegelt, der sich widerspiegelt in der Keynote-Auswahl, aber jetzt nicht für die gesamte Veranstaltung, sondern es ist eher so ein Inspirationsgeber für Leute auch, zu welchem Thema man bei uns sprechen kann, weil wir ja ein System haben, das nennt sich Call for Participation. Das heißt, Leute können von sich aus Inhalte bei uns einreichen und die werden dann von uns geprüft. Da haben dieses Jahr über 1500 Vorträge den Weg zu uns gefunden und daraus wird das Programm auch teilweise kuratiert. Und da ist das Motto dann auch eine wichtige Inspirationsquelle.
Du hast ja gerade die Altersspanne schon deutlich gemacht, 14 bis 60, wenn ich das mal aufgreife. Ohne dass du jetzt das Programm runterratterst, aber der 14-Jährige, der mit seiner Schulklasse auf die Republika kommt nächste Woche, was spricht den am ehesten an? Was sind so Punkte, wo du sagst, das geht eher an die junge Generation?
Ja, also da gibt's halt ein Format, das nennt sich TinCon, das ist halt immer vormittags bis 14:30, wo extra für die junge Zielgruppe Programm gemacht wird. Da geht's halt dann sehr stark um Fragen der Identität, da geht's Fragen um aus der ganzen TikTok-Welt, also eben wie die rasante Mediennutzung halt eher stattfindet. Also da geht's eben, was diese Altersgruppe halt interessiert, zugeschnitten. Aber eben auch mit dem Zugang zu den anderen Hallen, zu den anderen Möglichkeiten, sich halt mit den Themen zu beschäftigen. Und das ist wirklich eine tolle Situation, zu sehen, wie sich dann die Älteren für die jungen Themen interessieren und die Jungen für die älteren Themen und sich das dann wirklich über den Tag so mischt.
Okay, dass es da eben keine separaten Räume gibt, du bist zu alt hierfür und so, du bist zu jung dafür, sondern...
Wobei es halt auch gesicherte Orte für Jüngere gibt, die halt auch gerne mal über Themen ohne Ältere sprechen wollen. Also das geht auch.
Das sind dann die Safe Spaces, die ihr anbietet. Ja. Du hast eben während die Musik lief auch gesagt, dass junge Menschen natürlich das, wenn wir beim Internet bleiben, das Internet ganz anders kennen, dass es ganz viel mit Kommerz zu tun hat.
Ja, voll.
Und wie versucht ihr das sozusagen auseinander zu klamüsern, dass es das nicht unbedingt sein muss und dass es das auch nicht immer war?
Naja, wir sind ja jetzt gerade in einer Phase der digitalen Gesellschaft, wo die Hyperkommerzialisierung eine total zentrale Rolle spielt. Mhm. Also diese Top 4 oder Top 7 Player, die halt im Internet eine Rolle spielen, diese Plattform Gatekeeper hätte man vor Jahren noch gesagt, die sind ja sehr viel mehr geworden. Die regeln ja nicht nur den Zugang, sondern sie regeln über ihre Technologien, sei es über Artificial Intelligence, also KI, ja, sei es halt eben über die strukturellen Machtfaktoren, die diese Plattformen entwickelt haben, das digitale Leben total. Also so über diese Tellerränder hinweg zu gucken und zu sagen, wir brauchen eigentlich eine offene, transparente, freie Wissensgesellschaft und das Internet muss nicht nur kommerziell sein. Dafür Orte zu schaffen, die nicht nur so super nerdig sind, wo halt nur so griesgrämte Leute rumsitzen, die halt sagen, oh, das hätte alles besser sein können, sondern ein positives, nicht nur auf Kommerz ausgerichtetes digitales Leben zu zeigen, das ist auch eine Aufgabe, die sich die Republika gestellt hat, dass wir also eben ein Ort sind, wo man über alternative Plattformen und Zugänge sprechen kann, wo Unternehmen sich auch zeigen, die versuchen, die ja auch die Hegemonie wieder zurückzugewinnen über die digitale Identität. Und du hattest ja eingangs gefragt nach der Schulnote. Das ist ja ganz viel, hat das ja mit dem Land auch zu tun. Wir sind extrem abhängig in den Infrastrukturen, was halt die öffentliche Hand angeht, was die Unternehmen angeht. Wir sind halt völlig eingemauert zwischen Interessen der USA, Chinas und sind über Beeinflussung von Russland halt in einer ganz, ganz beknackten Situation, weil wir keine eigenen vernünftigen digitalen Infrastrukturen betreiben und es versäumt haben, in den letzten 20, 30 Jahren robuste digitale Infrastrukturen aufzubauen, mit denen wir eben jetzt auch bestehen können. Und das muss jetzt alles nachgeholt werden. Und deswegen diese Versetzungsgefahr sehe ich da schon sehr stark. Und das zu verbinden mit einem positiven digitalen Zeitgeist, das ist so das, was wir da auf Republika machen. Also es ist halt auch eine Gratwanderung, nicht das wirklich Beschissene und Dystopische, was die Zeit halt auch hergibt, nicht zu verschweigen und das halt eben auch zu diskutieren, aber auf der anderen Seite auch dafür halt Antworten zu finden, aber eben auch Visionen darzustellen, wie eine emanzipatorische, freie Wissensgesellschaft aussehen kann. Das ist auch das, was uns motiviert, weil sonst wäre es ja wirklich so ein Totentanz.
Was wäre für dich so die Wunschvorstellung, wie zufrieden oder vollgepackt mit Wissen die Menschen nach Hause gehen sollten? Was sollten sie mitnehmen?
Einmal ganz viele neue Kontakte. Kontakte zu Themen und zu Personen. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir machen. Einerseits sich aufschlauen, andererseits Menschen treffen und das zusammen macht halt so eine Art Hoffnungsort. Also eben eine ganz spezielle Atmosphäre auf der Veranstaltung, die kommt durch die Besucherinnen, durch die Sprecherinnen, durch die Leute, die das machen. Und was man daraus mitnimmt, ist halt Zuversicht und aufgeladene Batterien. Also das ist ein Feedback, was wir viel bekommen haben, dass man, wenn man auf Republika war, dass man einfach motiviert ist, seine Arbeit weiterzumachen, vielleicht auch zu neuen Ufern aufzubrechen, neue Dinge zu tun, aber auf jeden Fall voller Energie. Und das ist jetzt nicht so ein Werbesprech oder so, sondern das ist halt tatsächlich, was die Leute so hinterher an Feedback geben, dass sie inspiriert worden sind. Und wir haben schon wirklich viele Geschichten gehört von Leuten, die halt ihre Geschäftspartnerinnen dort kennengelernt haben, getroffen haben und gesagt haben, hätte es die Veranstaltung da nicht gegeben, dann wären wir nie da und dort. Und also da gibt's wirklich unzählige solche Geschichten, weil es uns auch eben jetzt ja schon lange gibt. Aber das ist natürlich das beste Lob und die beste Motivation, das Ganze weiterzumachen. Das ist halt eben für viele, viele Menschen da draußen, auch aus Baden-Württemberg, aber nicht nur ein ganz wichtiger Kalendertermin ist. Und man kann, vielleicht das auch noch gesagt, natürlich, wenn man nicht hinkommen kann, werden einige Bühnen live gestreamt, die kann man kostenlos sich auch angucken nächste Woche und danach eben sind die allermeisten Videos sehr schnell online verfügbar. So kann man also auch sich Playlists erstellen, nebenbei das hören oder einfach gezielt sich zu Themen aufschlauen, weil wir das halt dokumentieren, damit möglichst viele Leute in einer aufgeklärten Weise mit der digitalen Welt umgehen können.
Du hast es eben schon deutlich gemacht, in welcher, ich nenne es mal Zwickmühle, wir auch so ein bisschen sitzen, mit Beeinflussung oder Orientierung stark an Amerika, China. Dann haben wir Russland auch noch als ein Thema, was im Internet auch eine Rolle spielt. Was sind denn so die Herausforderungen dieser Zeit auch für das Digitale momentan?
Ich glaube, es geht um Souveränität. Es geht darum, Technologien zu durchblicken und tatsächlich erstmal zu analysieren, wo wir uns befinden. Und wir befinden uns gerade, was halt den Staat und die öffentliche Hand angeht, in einer sehr prekären Situation, weil wir eben auf Technologien, auf der Hardware-Seite sehr chinesisch geprägt, auf der Software-Seite sehr amerikanisch geprägt, eigentlich kaum handlungsfähig sind, um, und das gilt für Europa insgesamt und auch für Afrika beispielsweise, da emanzipieren müssen. Und habe es deswegen auch das Beispiel Afrika genannt, es wäre uns ein Herzensanliegen, auch auf Republika zu schauen, stärker hier zusammenzuarbeiten, weil da sind ganz viele innovative Leute, die halt das Internet der Zukunft auch mit prägen werden. Und das sind die Herausforderungen. Also welche Koalitionen kann man bilden für eine digitale Gesellschaft in der Mitte des 21. Jahrhunderts, weil den Anfang, den haben wir leider verkackt, ja, der liegt völlig in der Hand von ganz wenigen Unternehmen. Wir sehen die Macht halt von einzelnen Personen, die halt bis hin in die Regierungen rein machen können, was sie wollen eigentlich im Moment, durch das Geld, was Nutzerinnen im Internet halt zur Verfügung gestellt haben, durch bestimmte Geschäftsmodelle. Und so muss die digitale Gesellschaft nicht sein. Sie könnte anders sein. Und die Wirtschaft spielt immer eine wichtige Rolle spielen, aber sie muss diverser sein, quelloffener. Und ich bin ein großer Freund von Open Source und transparenten Lösungen. Und das gilt für eine Welt, die sehr stark KI, also Artificial Intelligence, also eben durch Computer, die selber machen, entscheiden, was sie machen, umso wichtiger, wie wir es als Menschen hinbekommen, tatsächlich weiter die Kontrolle über die Maschinen zu haben. Und in dieser Phase leben wir jetzt, also einerseits total spannend, aber andererseits auch erstmal gucken, wo stehen wir und was für Rüstzeug haben wir. Und da müssen wir uns ein bisschen sputen und dafür gibt es Republika, um sich anzuschauen, was es alles gibt.
Jetzt gibt es in der neuen Bundesregierung mit Carsten Wildberger einen neuen Minister für Digitalisierung und Staatsmodernisierung. Was erhoffst du dir von dem Mann?
Ja, er wird nächste Woche auch vorbeikommen und wir werden von ihm ein bisschen was hören auf der Bühne, einen Vortrag und danach einen Rundgang machen. Und ich erhoffe mir, dass ein gebündelter Diskurs über das Digitale nicht nur den kommerziellen Ansatz sieht. Ja, also sein Hintergrund ist ja der Vertrieb von Elektrogeräten. Und nun ist das natürlich ein wichtiger Teil. Was sind die Devices? Aber die digitale Gesellschaft insgesamt ist ein breiterer Ansatz. Und deswegen finde ich es ziemlich gut, dass er zu uns kommt, dass wir uns anhören können, was seine Agenda ist. Und ich hoffe mir, dass stärker Wert darauf gelegt wird, die Gesellschaft fit zu machen für die digitale Gesellschaft und die Herausforderungen, die gerade KI mit sich bringen. Also eben, dass hinter Kommunikation nicht mehr Menschen zwingend stecken müssen, sondern es noch viel mehr werden wird, was Maschinen selbstständig mit uns auch machen. Dafür müssen die Bürgerinnen fit gemacht werden. Und das ist eine Aufgabe des Staates. Und da werden wir mal hören, was er uns dazu zu sagen hat und was die Agenda ist. Und ich hoffe, dass wir dann in den nächsten Jahren dann auch immer mal verfolgen können, was Ankündigung und dann auch Umsetzung wurde.
Anfang des Jahres, da ploppte die Meldung auf, der Meta-Konzern von Mark Zuckerberg, der schafft die unabhängigen Faktenchecks in den USA ab. Der Aufschrei, der war damals groß. Jetzt sind wir 4 Monate weiter. Da hat sich die Aufregung dann aber dann so ein bisschen gelegt auch, habe ich das Gefühl, oder?
Ich glaube nicht, dass die Aufregung sich gelegt hat, sondern es sind einfach so viele neue Sachen noch dazugekommen, über die man die Hände über dem Kopf zusammenschlagen
dass
muss.
Dass das eine untergeordnete Rolle spielt?
Ja, dass es halt schon wieder nicht mehr so im Bewusstsein ist. Also meine Perspektive ist da relativ klar, dass es eigentlich folgerichtig ist, dass solche Sachen passieren. Nämlich wenn einzelne Personen, wie in dem Fall Unternehmenslenker von Meta in der Position sind, dass sie eigentlich auf allen Geräten der Menschen weltweit oder von ganz, ganz vielen Milliarden Zugang haben, dass wenn sie eine politische Meinung ändern, dass das auch auf Auswirkungen hat auf diese Technologien. Und in dem Fall, den du jetzt angesprochen hast, da geht es ja darum, dass bestimmte Hassnachrichten und bestimmte Hassaussagen nicht mehr rausmoderiert werden. Und dazu muss man natürlich sagen, dass wir in Deutschland gerade da eine gute Rolle hatten, dass da eben viele Sachen auch nochmal kontrolliert werden können, beziehungsweise nicht angezeigt werden. Und andernorts wird es als Zensur beschrieben. Hier sind wir nicht in der Situation, dass es halt sich um Zensur handelt, sondern die Vermeidung, dass halt faschistische oder rechtsradikale Äußerungen halt weiter verbreitet werden. Und dass man das halt runterschraubt aus politischem Opportunismus ist natürlich tragisch, zeigt aber, dass diese Monopolmacht, die diese Plattformen haben, nicht gesund sind für eine zukunftsfähige digitale Gesellschaft. Und deswegen ist es gar nicht so sehr die Frage, ob wir über diesen konkreten Fall jetzt noch sprechen, heute oder in einem Monat oder in 3 Monaten, sondern wir müssen über diese Mechanismen und Prinzipien weiterreden. Also wie prägen die durch Menschen und durch politische Positionierung von den Eigentümern von Plattformen, wie prägen die das Leben der anderen Menschen und wie hat das Einfluss auf unser tägliches digitales Nutzen? Und das wird umso wichtiger, je mehr eben KI, also eben sogenannte künstliche Intelligenz eine Rolle spielt, die hat ja auch von bestimmten Themen beeinflusst sind. Also es entsteht ja nicht sozusagen im neutralen Ground, was ist die emanzipatorische Meinung oder das Beste im aufklärerischen Sinne, sondern die werden natürlich auch genutzt für vertriebliche Zwecke oder für die Verbreitung von bestimmten politischen Ideologien. Und hier sind wir halt in einer ganz schwierigen Situation im Moment, wenn der Schutz vor Hass und vor Diskriminierung, der ja durch solche Maßnahmen, wie sie damals beim Meta gegeben hat, im Vordergrund stehen sollte, wenn das abgeschafft wird, öffnet es natürlich Tür und Tor, dass solche Meinungen, die verletzend und einfach für manche Menschen eine Katastrophe sind, Verbreitung finden. Und das ist halt brandgefährlich für die Demokratie insgesamt.
Haben wir dann da ein Definitionsproblem? Also Donald Trump bezeichnet Faktenchecks etwa als Zensur. Aber wenn wir uns an diesem Begriff Meinungsfreiheit mal festhalten wollen, Hass und Hetze ist ja keine Meinung. Da geht es da so ein bisschen auseinander, dass da jeder eine andere Definition hat von Meinungsfreiheit zum Beispiel?
Naja, du hast Trump genannt, also hier gibt's ja eine klare Strategie und die ist ja sehr weit verbreitet global im Moment. Also eben, je mehr Scheiße, und so ist ja auch die Strategie, flood the zone with shit, also einfach so viel absurde Sachen halt in die Welt zu setzen, irgendwas wird schon hängen bleiben. Und so läuft es ja jetzt ab. Und natürlich kann jeder so viel Blödsinn reden, wie er möchte, aber Faschismus ist halt keine Meinung, sondern ein Verbrechen. So. Und das ist halt einfach klar und deutlich zu brandmarken und es sollte keinen Platz haben in einem öffentlichen Diskurs. Und da sind wir, dadurch, dass die digitale Gesellschaft insgesamt noch nicht so gefestigt ist wie vordigitale demokratische Strukturen, im Moment in einer sehr großen Gefahr, weil eben durch eine enorme Beschleunigung und eine extrem große Reichweite und sehr wenige Gatekeeper, die bestimmte Mechanismen ausnutzen können, die Gesellschaft insgesamt nicht so darauf vorbereitet ist, dass Propaganda durchdringen kann. Und da mache ich mir natürlich Sorgen, aber Republika als ein Ort, wo wir über diese Themen sprechen, versucht, die aktuellen Situationen zusammenzufassen und eine Analyse auch zu liefern. Wo stehen wir da gerade als digitale Gesellschaft? Also was gibt's für Mechanismen? Wie können wir uns auch immunisieren? Welche Hilfe kann man holen, wenn man persönlich betroffen ist beispielsweise? Also welche welche Institutionen gibt es, die einem helfen können, welche sind zu stärken und wie können wir insgesamt als Gesellschaft resilienter werden für eben solche Propaganda. Und es fängt eben an zu verstehen, wie die Mechanismen in der digitalen Welt sind. Und deswegen müsste es eigentlich viel mehr Republikas geben, aber wir versuchen das im Brennglas einmal im Jahr so so kondensiert wie möglich rüberzubringen.
Egal, ob in der analogen oder in der digitalen Welt, merken wir momentan, dass es einen ordentlichen Rechtsruck gibt. Rechtsextreme Parteien, Bewegungen nutzen auch den digitalen Raum für ihre Botschaften. Wie ist da deine Beobachtung der letzten Jahre? Inwiefern oder wie massiv hat das zugenommen?
Ja, wir haben ja in den letzten Tagen auch die neuen Zahlen dazu gehört. Also das hat natürlich massiv zugenommen und ich glaube, was am meisten zugenommen hat, ist die Ruspe oder die irgendwie Normalität, dass halt bestimmte Sachen gesagt werden oder gesagt werden können, was halt vor einigen Jahren vielleicht noch gedacht wurde von Leuten. Und jetzt werden halt die fiesesten rassistischen oder antisemitischen Sachen ausgesprochen und Handlungen auch vorgenommen, die noch vor einiger Zeit undenkbar waren. Womit hat das zu tun? Ich denke, das hat mit Normalisierung zu tun. Auch nicht zuletzt mit der Präsidentschaftswahl in den USA, aber nicht nur. Es gibt halt ein sehr starkes Bedürfnis, persönliche Zurückgesetztheit in der Gesellschaft oder Bedarf an Überlegenheitsfantasien auszuleben. Und das ist natürlich für eine Gesellschaft sehr, sehr schlimm, wenn man nicht von einer Gleichheit ausgeht. Und sehe das im digitalen Raum halt als eine große Gefahr aus drei verschiedenen Gründen. Der erste Grund ist, dass technologische Vorherrschaft natürlich immer da vorkommt, wo eine einfache Message durchgebracht werden kann. Das heißt also mit technologischen Tools einfache Nachrichten zu distribuieren. Zum Zweiten, diese Echokammer, die halt eben immer wieder die gleichen Inhalte in dem Falle dann einfacher Art rüberbringt, sodass man aus diesem Bereich gar nicht mehr ausbrechen kann. Und das Dritte, vielleicht das Schwierigste, und da kann die Gesellschaft aber ansetzen, einen Ausweg oder ein Alternativszenario halt darzustellen. Da gibt's nicht so viel. Klar gibt's irgendwelche Rufnummern, ich bin rechtsradikal, kann ich irgendwie rauskommen, aber das findet viel zu wenig statt. Das heißt, im Moment haben wir so eine Art Sackgassensituation. Die Gesellschaft radikalisiert sich immer weiter und es gibt wenig Medizin dagegen und nach dieser Medizin zu suchen und Menschen zusammenzubringen, die auch an solchen Medizin arbeiten, dass wir in einer freien und offenen Gesellschaft weiter leben können. Die treffen sich unter anderem auch auf Republika, um eben darüber nachzudenken, wie kann man das Digitale divers halten und Tendenzen zurückdrängen.
Muss man dann auch leider zugeben, dass das Internet eine rechtsextreme Erfolgsgeschichte irgendwo hat?
Na, das Internet in der Form gibt's ja nicht. Ne? Ja. Also es liefert natürlich die Möglichkeit, sich selektiv aufzuschlauen. Und wenn man sich nur mit Verschwörungsmythen umgeben möchte und immer schon wusste, dass bestimmte Teile der Gesellschaft an Dingen schuld sind, dann wird man da dankend die Nachrichten dazu finden. Ich glaube, die Erfolgsgeschichte des Internets ist die globale Aufklärung. Und das wird sich auch durchsetzen, weil eben Mauern, die aufzubauen sind, wieder zusammenkrachen werden. Und dass wir zusammenarbeiten können über Grenzen hinweg. Das Netz die Möglichkeit bietet, dass man zusammenkommt, wo es vorher unmöglich war. Das sind ja alles so diese manchmal jetzt naiv klingenden Hoffnungen, die das Netz, als es herauskam, mal in sich hatte, auch immer noch da sind. Nur im Moment überwiegen eben die kommerziellen und die Interessen von Einzelnen, die uns halt das Internet nicht mehr als freien und emanzipatorischen Raum darstellen, sondern eher nur als verbesserte Shopping-Situation. Und das ist etwas, was wir anders sehen. Wir glauben, dass eine freie und diverse digitale Gesellschaft sehr, sehr wichtig ist und zwingend für uns alle und dafür gibt's Republika.
Genau, und du nanntest es gerade, dass es um Medizin geht, sozusagen dagegen, wo es dann halt, wo die Republika dann auch hilft, also Lösungen. Was hilft denn gegen rechtes Gedankengut im Netz, wenn wir dabei bleiben, sind es dann eher Regulierungen von staatlicher Seite oder dass jeder Einzelne aufgefordert ist, dann im Kleinen schon rechtsextreme Inhalte auch zu melden?
Genau, also das ist ja das, was wir eben hatten dass halt Faktenchecks halt abgeschafft werden. Das sind halt so kleine Bausteine, die abgebaut werden von Infrastrukturen, die aufgebaut worden sind, um das Problem in den Griff zu kriegen. Weil nochmal, wir befinden uns ja in der digitalen Welt in einer Situation, die es für die Menschen noch nie gab. Wir haben noch nie eine Gesellschaft ins Digitale gebracht und das wird auch eine einzigartige Sache sein. Und da müssen wir die Demokratie, wie wir sie in Deutschland und in weiten Teilen Europas haben, versuchen zu schützen. Und das sind da Mechanismen einzubauen, die zum Beispiel das Melden von rechten Inhalten, aber auch die Organe der Gesellschaft, also Polizei und Staatsanwaltschaft, tatsächlich in Aktion treten können, wenn es Bedrohungssituationen gibt, dann das muss halt verbessert werden. Nicht? Also wir sind also insgesamt da aufgefordert, uns das genauer anzuschauen.
Die Demokratie zu schützen, das ist auch eine Aufgabe, die ihr euch sozusagen mit auf die Fahne geschrieben habt. Ist eine gesellschaftliche Herausforderung. Wie geht ihr das auf der Republika an? Also wie macht ihr das zum Thema für euch?
Wir verstehen uns ja als Plattform, also ein Ort, wo verschiedenste Meinungen eine Rolle spielen und vor allen Dingen, wo wir uns selber die nicht zwingend zu eigen machen. Also wir haben einen Rahmen, der nennt sich Code of Conduct, also eben bestimmte Verhaltensweisen, wie man sich bei uns auf der Veranstaltung verhalten soll, dass keiner diskriminiert wird etc., dass also eben eine Zugänglichkeit ist, dass wir eine Diversität leben und wir ein Ort sind, der Hoffnung vermittelt und sicher ist, um sich überhaupt mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Was wir bieten, ist ein Ort, wo sich die diversesten Personen, Organisationen und Verbände präsentieren können, die sich zur Aufgabe gemacht haben, eben demokratische Institutionen zu schützen, daran zu arbeiten, dass wir in einer transparenten Wissensgesellschaft leben können und diese Transformation hin zu einer digitalen Gesellschaft, in der wir uns zwar befinden schon, aber wo noch lange nicht alle mit hingekommen sind, diesen Prozess halt zu begleiten. Und das macht halt eine sehr bunte und eine vielfältige Struktur dann aus. Also wenn man die Veranstaltung besucht, sind dort Stiftungen, Unternehmen, öffentliche Institutionen, Einzelpersonen, Studierende, Unternehmer, also eben die Breite der Gesellschaft. Und wir versuchen, ein Ort zu sein, wo man ermutigt wird, sich einzubringen und eben nicht nur eine Meinung vertreten ist, sondern gerade eben viele Meinungen eine Rolle spielen können. Also es wird ja immer gerne von rechter Seite gesagt, dass man so eine Art, man dürfte Dinge nicht sagen oder so. Natürlich kann man Dinge sagen, viele Dinge kann man sagen, sie sind halt dann manchmal auch scheiße oder sind sie halt eben nicht in Ordnung oder verletzend oder eher abschneidend oder so. Da geht es dann nicht um Zensur, sondern einfach um, es ist halt einfach so, dass wir sind alle Menschen sind gleich so und können trotzdem unterschiedliche Meinungen haben, aber sobald wir die Demokratie und die Rechte jedes Einzelnen nicht mehr im Fokus haben, dann ist es halt erstmal zu benennen und dann muss man dagegen Maßnahmen ergreifen, dass es halt eben nicht vorkommt und dass Leute ein sicheres Leben führen können. Das gilt für Leute, die spezielle Ansicht haben, aber es gilt vor allen Dingen für jeden Einzelnen, dass man ein sicheres und erfülltes Leben führen kann. Und wir wollen halt weniger Hass und Hetze. Und wo es Hass und Hetze gibt, da muss es Orte geben, wo die keinen Platz hat und wo man Hass und Hetze auch zum Beispiel gegen angehen kann. Weil es ist überhaupt kein Problem, wenn jemand sich nicht in einem diversen Umfeld aufhalten möchte oder einen bestimmten Radiosender nicht hören will oder so. Aber es muss möglich sein, dass andere Menschen das tun, ohne dass sie bedroht werden.
Jetzt hast du gerade deutlich gemacht, wer bei euch sich sozusagen präsentieren darf. Was ist mit Parteien?
Also Parteien spielen keine Rolle. Wir haben Stiftungen und Organisationen von Parteien, die sich bei uns präsentieren können. Parteien selber machen wir nicht. Und natürlich sind häufig Politikerinnen, die zu uns kommen. Also da haben wir jedes Jahr eine große eine große Gruppe aus den unterschiedlichsten Hintergründen, die sich halt aufschlauen wollen, die, wenn sie zum Beispiel ein Ministerium führen oder so, dann kommen, um die Arbeit des Ministeriums zu zeigen, aber eben auch von Organisationen, die Ministerien beauftragen. Also es ist ein Ort, wo man seine Erfolge, die man in der Umsetzung einer freien digitalen Welt auch schon feiern konnte, zeigen kann. Also wo man sich aber auch austauschen kann. Ein wichtiges Thema bei uns, haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, ist Ausbildung. Und ein wichtiges Thema ist halt eben, wie kommt man an Talente ran? Also viele Unternehmen machen bei uns Ausstellungsstände, um an die coolen, interessanten Leute zu kommen, die unsere Gäste sind. Also es ist ja eine sehr bunte, sehr heterogene Besucherinnen-Crowd, die zu uns kommt. Und da ist dann für ganz viele Leute was dabei. Also auch eben dann für ein HR, also eben eine Personalabteilung zu gucken. Da können wir spannende Leute finden.
Okay, dass man da den ersten Kontakt herstellt. Was du eben auch schon deutlich gemacht hast, dass ich als Besucher vorab schon mein Thema, das mir wichtig ist, einbringen kann. Das ist ja extrem demokratisch, ehrlich gesagt, oder?
Ja, weiß ich nicht, ob du sagst demokratisch. Es ist auf jeden Fall sehr, wir haben sehr das Ohr auf der Schiene, würde man sagen. Also wir haben einen sehr breiten Ansatz, wie Leute sich partizipieren können und wie viele Stimmen gehört werden können. Und deswegen sind wir auch ein Seismograph für, was passiert gerade in der digitalen Welt. Also wir können schon für uns in Anspruch nehmen, dass wir in unterschiedlichster Weise, sei es in Vorträgen, in Diskussionen oder in eben überhaupt nur das Rüberbringen von bestimmten Ideen, Skizzen, mitbekommen, was Menschen gerade diskutieren und was sie umtreibt in der digitalen Welt. Und deswegen spreche ich ja gerne von einer Zeitgeistdokumentation. Also eben man kriegt mit, was sind die Themen, die jetzt in diesem Jahr 2025 in der digitalen Welt eine Rolle spielen. Und trotzdem nehme ich es für mich immer in Anspruch, dass wir über den Tag hinaus als Ort eine Quelle von Inspiration sind. Also dass wir eben Leute zusammenbringen, die mehr als die Summe der einzelnen Teile zusammenbringen. Also dass man halt eben eine Art Hoffnungsort ist für eine Gesellschaft, die in Freiheit und eben auch in Sicherheit leben kann und die digital geprägt ist, aber wo wir die Maschinen kontrollieren und nicht andersrum.
Ich habe so auf die Hörerreaktionen geschaut. Hartmut aus Schriesheim hat sich gemeldet und schreibt, früher konnte man mit Leuten in der Straßenbahn oder im öffentlichen Raum reden. Heute sitzen alle dort stumm vor ihrem Handy. Das zum Thema Kommunikation durch Digitalisierung. Das klingt jetzt so, als würde das eine das andere nicht zulassen, dass man sich nur unterhalten kann in der analogen, in der alten Welt, klingt auch immer so hässlich, aber das ist ja nicht der Fall, sondern es geht ja tatsächlich beides.
Ja, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Paradigmenwechsel, den wir viel zu wenig betrachten, dass wir halt eben in Echtzeit eigentlich immer unsere persönlichen Kontakte dabei haben und da auch dadurch halt ganz viel mehr kommunizieren, als es halt früher der Fall war. Und ich meine, das die Frage, ist ja gar keine Frage, ist ja eher eine Aussage, zielt ja eher auf so eine Beschreibung, wie es in der Straßenbahn aussieht. Früher hat man sich da auch nicht unterhalten. Ne? Also da hat man halt in die Zeitung geguckt oder aus dem Fenster geschaut. Jetzt ist es vielleicht nur kommunikativer, nur eben nicht an dem Ort. Und dieses in Echtzeit zu kommunizieren, das ist halt schon eine große Veränderung für die Gesellschaft. Und ist ja eine richtige Beobachtung, wie sich das Digitale halt in die Welt halt bringt.
Gerhard Mauch aus Rottweil hat sich gemeldet. Meine Frage an Herrn Gebhardt. Die Nutzung von IT bringt einen enormen Bedarf an Rohstoffen mit sich. Die kommen überwiegend aus dem Süden des Planeten. Ihr Abbau ist häufig mit der Verletzung von Menschenrechten verbunden. Wird so etwas auf Ihrem Festival auf der Republika auch thematisiert? Geht es auch mal um die Lieferkette? Das bestehende Gesetz wird die neue Regierung ja wieder streichen.
Das ist ja fast eine eigene Sendung.
Ja.
Also die,
machen wir noch
also
eine Stunde länger.
Von mir aus gerne, wenn ich die Musik machen kann. Aber nein, also die Frage beinhaltet ja einmal eine Perspektive aus dem Süden. Nicht? Also und da sind wir als Republika sehr stark. Wir haben viele Menschen aus Afrika als Besucherinnen bei uns, die halt ihre Perspektive mitbringen. Und da halt eben auf Augenhöhe über die Entwicklung der digitalen Welt reden. Die Frage hier war ja eher sozusagen, der Süden verknüpft direkt mit Rohstoffen, ja, und mit nur Zulieferern. Und das ist was wir versuchen natürlich auch zu thematisieren. Also die Fragen, wie sind die Grundlagen für unsere digitale Gesellschaft? Aber viel wichtiger aus meiner Sicht als das ist auch, dass wir überhaupt die globale Perspektive auf das Digitale insgesamt thematisieren. Und das machen wir bei Republika schon sehr lange. Wir haben 2018 zum Beispiel in Accra in Ghana mal eine ganze Veranstaltung, eine mehrtägige, gemacht mit ein paar tausend Leuten, wo es nur darum ging, auch vor Ort darüber zu diskutieren, wie die digitale Gesellschaft dieses Land dort oder diese Region halt verändert, weil es ist immer noch, und das ist das Paradoxe, wir haben einerseits die Kommunikationsmöglichkeiten, global miteinander zu reden, sind aber genauso fragmentiert, wie wir es vorher gewesen sind. Und das aufzubrechen, ist eigentlich eine Herausforderung, eine Aufgabe, die wir uns als Republika auch gestellt haben. Und der Blick auf den globalen Süden, der ist ja auch sehr durch negative Sachen geprägt. Derweil ist ein Drittel der Menschen, die in Afrika leben, im Mittelstand. Ja, das sind hunderte von Millionen Menschen, die leben ein ganz normales Leben, so wie wir es auch leben. Und mit denen sind wir aber kaum in Kontakt. Und ich würde mir wünschen, dass die digitale zukünftige Gesellschaft da sehr viel mehr Austausch ermöglicht zwischen Menschen aus unterschiedlichen Kontinenten.
Helmut Riedel aus Schorndorf hat sich gemeldet. Sehr interessant zu hören, schreibt er, dass wir uns möglichst nur von Faktenkontrolleuren Meinungen anschauen sollen. Wer will denn bestimmen, was wir uns anschauen? Wir sollten aufpassen, dass wir in keiner Meinungsdiktatur landen. Ich glaube, da sind wir der gleichen Meinung, oder?
Ja, kommen zwei Sachen zusammen. Also ich möchte auch nicht in einer Meinungsdiktatur leben, aber ich möchte auch nicht in einer Welt leben, wo einfach jeder sagen kann, was er will, egal wie er abschneidend, beleidigend oder rufmordig das ist. Ja, also es geht nicht darum, welche Nachrichten Leute sich angucken können, sondern es geht darum, dass man Spielregeln einhält. Und wenn man die nicht einhält, dann muss es Mechanismen geben, dass diese Spielregeln eingehalten werden. Und das ist dann nicht Zensur, sondern das ist ein gesellschaftliches Zusammenleben.
Für Martin Taube aus Greffern hast du so einen Kandidaten für das Wort des Jahres geliefert. Ist mir auch aufgefallen. Aufschlauen hattest du benutzt. Er sagt, das ist ein geniales Wort und er bedankt sich für die Sendung. Und dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Andreas Gebhardt, vielen Dank fürs Kommen.
Ja, danke, dass ich hier sein konnte.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.